Ich habe mich gefragt, worüber ich heute Abend sprechen könnte, weil wir haben vor allen Dingen die beiden Seminare hier, die sich mit Kundalini-Yoga und mit der Bhagavad Gita beschäftigen. Und es scheint ja so zu sein, als seien das zwei Themen, die ziemlich weit auseinander liegen. Aber es gibt einen indischen Heiligen aus dem 13. Jahrhundert, von dem ich glaube, dass er einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Yoga-Geschichte gewesen ist, und das war der heilige Jnaneshwar oder Gyaneshwar. Und der hat im 13. Jahrhundert in Maharashtra gelebt und der hat eine ganz imposante Lebensgeschichte, obwohl er auch nur 22 Jahre alt wurde. Und er gilt als der Erste, der einen ausführlichen Text über die Kundalini-Erweckung geschrieben hat. Und dieser Text, der ist in einem Kommentar, den er verfasst hat, zur Bhagavad Gita enthalten. Also so kommen diese beiden Themen zusammen. Dieser Kommentar, den er geschrieben hat, der wird Jnaneshwari genannt und der gilt als einer der schönsten Kommentare über die Bhagavad Gita. Da geht es vor allen Dingen um den Bhakti-Yoga-Aspekt, denn der Jnaneshwara hatte eine ganz starke Hingabe gegenüber Gott. War aber ein Eingeweihter in der Nath-Yogi-Tradition. Also die Nath-Yogi-Tradition, das waren ja die Begründer der Kundalini-Yoga-Praxis und damit auch die, ja, die Urväter der Hatha-Yoga-Praxis, wie sie heute geübt wird. Tatsächlich ist ja das Yoga, also die Körperübungen des Yoga, wie sie heute geübt werden, sind ja tantrischen Ursprungs und die sind gar nicht so alt, nämlich ungefähr etwas mehr als 1000 Jahre alt. Ja, natürlich wurden davor auch schon Körperübungen gemacht, aber nicht als eigenständiges spirituelles System. Das haben damals diese Nath-Yogis entwickelt und der Jnaneshwara war eben einer von denen. Und wie gesagt, er hat eine imposante Lebensgeschichte, da will ich ein bisschen was drüber erzählen und dann gleich noch ein paar Zitate vorlesen aus seinem Text über die Kundalini-Kraft. Und zwar die ganze Geschichte von Jnaneshwar, um die zu erzählen, muss man zunächst die Geschichte von seinem Vater erzählen. Sein Vater war ein gläubiger Brahmane, also gehörte zu der oberen Kaste. Das war ja damals noch etwas ganz Wichtiges in Indien, dass ja, diese Kastenzugehörigkeit und da gab es eine ganz klare Trennung in der Gesellschaft zwischen den Leuten aus der oberen Kaste beziehungsweise den oberen beiden Kasten und denen, die eben nicht dazugehörten. Und der Vater von Jnaneshwar war eben ein Brahmane und er hatte eine ganz starke Sehnsucht nach Gott. Und die konnte er irgendwie noch nicht so recht erfüllen. Er war verheiratet und er hatte ein ganz starkes Bedürfnis, ein Entsagter zu werden. Und da hat er einfach seine Frau zu Hause alleine gelassen und ist abgehauen und ist dann nach Varanasi gegangen und wollte dort Swami werden. Hat dann auch Einweihungen bekommen in dieses, ja, Mönchstum, so kann man das am einfachsten übersetzen, wobei das ein bisschen anders ist als in der christlichen Tradition. Jedenfalls hat er Einweihungen bekommen, die eben nur jemand bekommt, der nicht Familienvater ist, der also nicht schon sozusagen sein Leben versprochen hat an eine Frau. Und er hat also dann einige Zeit dort als angehender Swami gelebt mit den entsprechenden Gelübden und das hat ihn dann auch so ziemlich erfüllt, aber eines Tages fiel das auf. Also irgendwie hat sein Meister, ich weiß nicht genau wie, aber der hat es spitz bekommen, dass sein Schüler eigentlich gar nicht ein adäquater Entsagter ist, weil er eigentlich zu Hause noch eine Frau sitzen hat und dann hat er den kurzerhand ja, weggeschickt und dann ist er eben zurück zu seiner Frau. Dort ist die ganze Geschichte aufgeflogen und von den örtlichen Brahmanen seines Dorfs wurde er aus der oberen Kaste ausgeschlossen und war damit fortan ein Kastenloser. Und dann hat er eben mit seiner Frau nach und nach Kinder bekommen, 4 Stück an der Zahl. Und die 4 Kinder waren eben Kastenlose, weil sie die Kinder dieses ausgestoßenen Brahmanen waren. Aber da der Vater eben ein Gelehrter auch war und sich sehr gut auskannte mit den ganzen Gepflogenheiten und eben auch mit den vedischen Schriften, hat er seine Kinder so erzogen, als seien sie Brahmanen, und hat denen auch vieles über die vedischen Schriften erzählt und über die höchste Weisheit, und so wollten die Kinder dann auch Brahmanen werden und haben da sich für eingesetzt, ebenso der Vater. Und das ist eine Geschichte, ja, die geht ziemlich lang. Ich habe mal vor vielen Jahren einen indischen Film aus den 40er Jahren gesehen, den kann man auch im Internet angucken. Und in diesem Film, der dauert 2,5 Stunden, ist ein bisschen kitschig und in Schwarz-Weiß, aber das hat mich damals ganz schön beschäftigt oder berührt, diese Geschichte, die dort sehr blumig dargestellt wird. Jedenfalls war es so, dass es dann irgendwie in der nächstgrößeren Stadt ein großes Gremium geben sollte von gelehrten Brahmanen, die dann darüber entscheiden sollten, ob die Kinder dieses ausgestoßenen Brahmanen denn wieder in diese obere Kaste aufgenommen werden dürfen. Und bei dieser Verhandlung geschah es irgendwie, ich weiß auch nicht mehr ganz genau wie, aber irgendwie hatte der Jnaneshwara den Kopf einer Kuh berührt und die Kuh rezitierte plötzlich die heiligen Schriften. Und das war etwas, was die Gelehrten überhaupt nicht cool fanden, aber die Leute aus dem Volk haben sofort gesehen, dass dieser Jnaneshwar eben jemand ganz Besonderes sein muss. Und ja, so kam es, dass er dann eben von den Leuten als Heiliger verehrt wurde. Aber diese Gelehrten wollten ihm immer noch nicht die Würde des Brahmanen wieder zurückgeben. Wie gesagt, das ist eine Riesengeschichte, und als sie dann irgendwie auf der Flucht waren, kam ein Tiger aus dem Wald. Der Vater mit seiner Frau und den 4 Kindern waren auf der Flucht, weil sie eben als Kastenlose und Aussätzige da nicht sein durften, und der Tiger hat die dann auseinandergetrieben und ist vor allen Dingen dann hinter dem älteren Bruder von Jnaneshwar hinterhergelaufen, und das war der Nivritinath. Und der Nivritinath ist also geflüchtet vor dem Tiger, der ihm auf den Fersen war, und ist dann in eine Höhle reingelaufen, und in dieser Höhle saß der Gahininath. Der Herr Gahininath war ein großer Nath-Yoga-Meister. Und zwar war er ein Schüler von Goraknath. Das sind jetzt Namen, die euch vielleicht erstmal nichts sagen, aber Goraknath gilt als der größte Hatha-Yoga-Meister der Geschichte. Goraknath hat ganz viele besondere Texte geschrieben, zum Beispiel die Shiva-Samhita, die Giranda-Samhita, die Goraksha-Samhita. Das sind also ganz wichtige Hatha-Yoga-Texte, die sich mit der Wissenschaft des Kundalini-Yoga beschäftigen. Und eben dieser Schüler, Gahininath, saß in dieser Höhle, und dann kam der junge Nivritinath, der von einem Tiger verfolgt wurde, und hat sich dann da zu den Füßen dieses Meisters gesetzt, und der hat ihn dann in aller Kürze eingeweiht in die Nath-Yoga-Tradition und dem die wichtigsten Sachen verklickert. Und der Nivritinath ist dann aus der Höhle raus und war ein eingeweihter Meister in dieser Nath-Yoga-Tradition. Ja, die Nath-Yogis, das waren also die Begründer der Kundalini-Yoga-Praxis. Und der Jnaneshwar hat dann seinen eigenen Bruder, nachdem er aus der Höhle zurückkam, als seinen Guru angenommen. Und ja, hat ihn dann über alles verehrt. Nachher wurde auch gesagt, dass dieser Tiger eine Manifestation der Göttin Durga gewesen sei, die eben ihn in diese Höhle getrieben hat, dass er dort lernen kann. Und dann gibt es eine ganz abgefahrene Geschichte. Und zwar wurde die auch in diesem 40er-Jahre-Film ganz schön dargestellt. Und zwar gab es einen in diesem Gebiet einen ganz großen Meister namens Changdev. Und Changdev war ein Shiva-Verehrer und ein Siddha, von dem es hieß, er sei schon über 1000 Jahre alt. Das ist ja etwas, was in Indien auch ganz oft passiert, dass Menschen es schaffen, den Tod so weit hinauszuzögern, dass sie mehrere hundert Jahre alt werden. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von Devraha Baba, der vor einigen Jahren auch auf Kamera festgehalten wurde. Von dem heißt es, dass der erste Premierminister Indiens erzählt hat, dass sein Urgroßvater bereits Kontakt mit dem hatte. Also das ist einer, der jetzt aktuell eben bekannt ist, der über 250 Jahre alt wurde. Jedenfalls dieser Changde, von dem hieß es, der sei weit über 1000 Jahre und sei ein ganz, ganz großer Meister. Und der Changde hatte das schon gehört, dass es da diesen jungen Jnaneshwar gibt, der eben besondere Kräfte haben soll und der besonders heilig ist. Und der Changdev, ja, der schon über 1000 Jahre alt war, der wollte natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass da so ein junger Spund kommt und ihm seinen Ruf als größter Heiliger seiner Zeit strittig macht. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, aber die haben sich dann zu einem Disput verabredet. Und dieser Changdev mit seinen Superkräften, ja, der hat dann einen Tiger gebändigt und ist auf dem Tiger mit einer giftigen Kobra als Peitsche in der Hand angeritten gekommen zu diesem Disput. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, so ein bärtiger, uralter Yogi eben auf dem Tiger reitend kommt zu diesem Disput und der Jnaneshwara saß mit seinen drei Geschwistern auf einer Mauer und die haben gesehen, wie der da mit einem riesen Gefolge an Schülern dann ankam, eben auf diesem Tiger geritten und das Volk hat den bejubelt und ja, du bist der Größte. Und der Jnaneshwara, ne, hat sich überlegt, wie kann ich dessen Ego jetzt knacken. Und dann ist der kurzerhand mit der Mauer dahin geflogen. Er saß auf dieser Mauer und ist dann einfach mit der Mauer zu diesem Disput geflogen und dann hat natürlich sogar Changdev, der über 1000 Jahre alte Meister, sich ihm zu Füßen geworfen und gesagt, du bist mein Meister, auf dich habe ich lange gewartet und er wurde ein großer Schüler dann eben von Jnaneshwara. Jnaneshwara, wie gesagt, er wurde nur 22 Jahre alt, der hätte noch wesentlich älter werden können, aber er hat sich irgendwann entschieden, Sanjivan Samadhi zu machen. Und das heißt, sich lebendig einmauern lassen, um dort in Samadhi zu gehen. Und der gibt es tatsächlich heute noch im Maharashtra den Schrein, wo Jnaneshwara sich damals hat einmauern lassen. Auf solche Ideen kamen die Menschen damals. Das hat er mit 22 gemacht und seitdem wird er eben als einer der größten Heiligen Indiens verehrt und er hat einige Texte hinterlassen, unter anderem eben dieses Kommentar zur Bhagavad Gita und noch einen anderen Text, der heißt Amrit Anubhava, wo er eben auch über seine höchsten Ekstasen schreibt und seine Hingabe an Gott eben auf sehr poetische Weise. Es liest sich wirklich sehr schön. Ich habe zwei Bücher von ihm, wo ja wirklich auf sehr sehr, sehr gefühlvolle Weise über seine tiefen Erfahrungen gesprochen wird. Ich möchte gerne ein paar Sätze kurz vorlesen, die ich rausgesucht habe. Vielleicht vertieft es nochmal die Idee, worum es beim Kundalini-Yoga geht. Wenn sie alles Schwere aufgelöst hat, durchdringt sie erneut das ganze Wesen und erfüllt es mit seiner Energie. Dabei strömen die Winde des linken und des rechten subtilen Kanals in die Mitte. Doch lässt die Kraft der Kundalini es noch nicht zu, dass sie sich vereinen, sondern trennt sie durch die trennenden Verzweigungen der Chakren. Völlig losgelöst und befreit aller Fesseln und Bande der Illusion, verbleibt nur die Urkraft der Lebens, der Wind, der Vibrationen im Körper. Da habe ich irgendwie grammatikalisch was falsch aufgeschrieben. Die Kundalini tritt nun in den Kanal der Mitte ein, den Sushumna. Die Kräfte der linken und der rechten Seite vereinigen sich und die Verbindung der Chakren wird vollkommen. Der vollkommene Nektar des Lebens, der über allen Wesen ruht, fließt über, während die Kundalini ihn berührt und ergießt sich in alle Kanäle, die von ihr geschaffen wurden und erfüllt alle Regionen, die von ihrem Wind der Vibrationen aufgeschlossen werden. In ihrer eigenen Herrlichkeit löst sich die Göttin selbst auf und verströmt in der unendlichen Weite des Herzens. Kraft fließt in Kraft, Energie in Energie. Alles löst sich auf in ihrer Kraft und selbst sie, die Kraft, ist nicht mehr wahrnehmbar. Jene vollkommene Rückkehr ins Absolute vermag jedoch nur jener zu sehen, der es selbst erfährt. Unmöglich ist es, Worte zu finden, die jenen vollkommenen Zustand zu beschreiben vermögen. Der Lebenswind selbst vermag keinen Laut aus jenen Regionen der Vollkommenheit in die Form menschlicher Worte zu gießen, wenn er sich in der absoluten Vollkommenheit des Brahmarandra auflöst. Deshalb kann es durch Worte nie erreicht werden. Und dann noch ein schönes Zitat aus dem Amrit Anubhava, dem anderen bekannten Text von ihm. Und da schreibt er: Wenn in der Mathematik die 1 von der 1 subtrahiert wird, verbleibt die 0 und es ist ausgelöscht. Das Gleiche geschieht, wenn sich der Wahrnehmende und das Wahrgenommene vereinen. Arjuna Tatsat.